Ready, Olle?
Let's go, Flo!
Let's go! Es ist wieder Wingcast-Time. Ihr merkt schon, wir sind schon wieder voll drauf hier. Wir zeichnen nämlich heute mal anders auf als sonst. Ohne Producer. Wir sind auf uns alleine gestellt. Und Jolle hat mir gerade schon eine Aufgabe gestellt. Ich sollte klatschen. Auf drei nämlich. Drei und nur drei.
Das hat sehr gut funktioniert.
Ja, drei und nur drei sei die Zahl, die du zählst. Das hat nämlich richtig gut funktioniert, weil am frühen Morgen, naja, es ist 10 vor 10, aber die Hand-Auge-Koordination, da hapert es.
Ich dachte erst, aha, Flo ist eher so der leise Klatscher. Aber nein, die Wahrheit ist, ich hab nicht getroffen.
Ja, zum Glück habe ich mich aber auch dabei nicht verletzt. Das ist schon mal gut.
Gut, du bist ja, das ahnt man jetzt nicht, frisch erholt aus
frisch
dem
erholt.
Urlaub zurück.
Frisch erholt. Hm. Vielleicht sind deswegen meine Augen noch ein bisschen auf Mute gestellt, weil ich einfach so unfassbar erholt bin und eigentlich eine sehr schöne Zeit hatte, so mit Steine schleppen und Gartenarbeit, was man halt so macht im Urlaub. Aber ich konnte auch eine ganze Menge lesen, unter anderem unsere Newsletter. Da sind wieder spannende Themen aufgetaucht. Da haben wir uns zwei ausgesucht. Aber auch ansonsten ist auch im Urlaub SEO immer wieder Thema gewesen. Und ja, man
ist das
ja
gut oder schlecht?
Ja, das
Hand
ist
aufs Herz.
Ja. Mei, Es ist, wie es ist, gell? Man macht es dieses Jahr mit diesem Herzblut, von dem es alle reden. Aber ja, nein, es ist wirklich, wie es ist. Und es macht ja auch Spaß. Und eigentlich ist ja Urlaub der verlängerte Feierabend. So dass man den auch einfach so mal für Schmökerstunden lesen kann. Das ist einfach auch ja gerade, ich sag's ja immer gerne, der große Wildwest-Ritt ist wieder losgetreten und da möchte man ja einfach mitspielen. Und tatsächlich habe ich auch das ein oder andere Mal eine kleine Vibe-Coding-Session im Urlaub heimlich eingelegt, wenn ich da mal Steine schleppfrei hatte. Ja, aber ich freue mich wieder hier zu sein. Jolle, du hast nicht Steine geschleppt, du wurdest von Steinen getragen, da war auch was.
Ja, ich war bouldern, outdoor in Frankreich, das war auch sehr schön mit der großen Familie. Es gab eine Sauna, ich habe mich auch erholt, war viel an der frischen Luft. Da ist der Frühling etwas früher eingetreten. Das war auch sehr schön, habe auch sehr viel gelesen. Mich ein bisschen in die Natur verkrochen. Es ist schon schön, wenn man morgens das Fenster aufmacht. Immer ein Tipp, also immer eine gute Idee.
Damit der ganze
Aber
Muff
wenn dann
erst
die
mal rauskommt.
Vögel zwitschern. Ja, der Muff geht raus und das Vogelgezwitscher geht rein. Man denkt auch, oh, ist Baustelle im Wald? Nein, der Specht ist schon wach. Es wird wieder gehämmert. Das war sehr schön. Und was auch sehr schön war, letzten Freitag hatte ich ein tolles Erlebnis im Grünspan in Hamburg, nämlich mit meinem Chor, den Hansemädchen. Ein sehr großes, ausverkauftes Konzert. Und wir haben es, glaube ich, abgerissen.
Stark.
Also viel schönen Zuspruch bekommen, hat großen Spaß gemacht. Und dann ist eigentlich auch mir ja wurscht, wie die anderen das finden. Ich hatte einen richtig guten Abend. Und jetzt ist die neue Woche da und ich bin hochmotiviert.
Sehr gut. Genauso muss man es sehen. Beim nächsten Mal bin ich auch auf jeden Fall dabei. Und
lüg doch nicht.
Ich lüge nicht. Ne? First Row, sag ich mal. Wir sind wieder da. Wir haben Themen und ich habe mir ein Thema rausgesucht vom lieben Philipp mal wieder. Der
mal wieder.
Mal wieder. Es ist, der liefert ja auch immer einfach ab und man kann es ja einfach gar nicht sagen. Es ist einfach großartig, wie er einfach sich so in die Themen rein denkt. Und da denkt er auch anders als viele andere Menschen da draußen, die irgendwelche Tools dahin lunzen und sich nicht so genau reindenken in, wie funktioniert eigentlich das, was ich da im Hintergrund messe oder was ist eigentlich das, was ich im Tool ausgeben will und ist das eigentlich ausreichend? Und der Titel seines Artikels lautet Die 5 Levels der Zitierung. Warum nicht jede Zitierung gleich viel wert? Und jetzt hat der Philipp sich einfach selber diese 5 Level ausgedacht, was ich schon mal ziemlich anmaßend finde an dieser Stelle. Aber es ist nicht nur anmaßend, sondern auch großartig. Und es geht eigentlich darum, dass er sagt, ja, Mensch, wenn wir mal uns solche Chatbots angucken, dann werden unsere Marken, unsere Domains, ja, zitiert. Und wenn die zitiert werden, dann steigt die Chance, dass meine Brand Teil der Antwort wird. Und das ist eigentlich eine gute Idee, weil er sagt, das hilft uns, Teil der Antwort zu werden, die Antworten zu beeinflussen, Branding-Wirkung zu erzielen und, das kommt auf das Geschäftsmodell drauf an, Traffic und Umsatz zu generieren. Das wollen wir am Ende dann ja alle und deswegen ist es hilfreich, wenn wir hier auch zitiert werden und unsere Marke ausbauen. Jetzt ist es aber so, dass es eine ganze Menge Tools gibt, die da sagen, ja, du wurdest zitiert, toll. 1 Zitierung, herzlichen Glückwunsch. Aber jetzt ist ja nicht jede Zitierung gleich. Wenn ich mir vorstelle, es gibt große Bildchen, wo meine Marke sogar voll ausgeschrieben mit Logo dabei ist, also eine richtige Teaserfläche, dann ist das für mich ein bisschen mehr wert, als wenn ich einfach nur erwähnt werde. Und dann gibt es ja auch noch Erwähnungen, die nicht auf den ersten Blick da sind. Das heißt, ich bin einfach nur innerhalb der Quellen mit dabei und erst auf den zweiten Klick sichtbar. Und dann gibt es auch noch Antworten, die komplett versteckt daherlaufen, die ich mit einer schönen Extension, die der Philipp auch rausgesucht hat, die verlinken wir auch in den Shownotes, womit ich den Prompt, den ich eingegeben habe, einmal auseinandernehmen kann und einmal gucken kann, ja, welche Fanouts passieren denn da eigentlich und welche Quellen werden eigentlich in Gänze angeguckt und welche davon werden angezeigt und welche werden nicht angezeigt. Und aus all diesen Fakten sagt er, ja, das können wir jetzt auslesen. Wir sind große Fans von Logfile-Analysen. Also wer da noch nicht unterwegs ist, es ist die Zeit für Logfile-Analysen in jedem Fall. Gerade erst in der vorletzten Woche wieder beim Kunden gesehen, ja, mal eine Logfile-Analyse machen, hilft dann auch, die Caching-Lücken und Ähnliches einfach mal aufzudecken, von dem man gemeint hatte, na, die hatten wir doch vor einem halben Jahr erst wieder geschlossen und dann gab es wieder so einen Dev-Push und alles ist wieder dahin, kennen wir alle. Deswegen regelmäßig da reingucken ist eine total gute Idee.
Da muss ich gleich nochmal ganz kurz Juliane Bettinger droppen, die ich ja auf der SMX auch zum Amanda King Vortrag nochmal gesprochen habe und das auch im Newsletter verschriftlicht hat. Großer Fan von der Logfile-Analyse. Den würde ich dann jetzt auch nochmal neu in die Shownotes nageln. Das war nämlich ein sehr gutes Gespräch.
Grüße gehen raus. Der Philipp hat jetzt, wie gesagt, 5 Levels der Zitierung rausgesucht, die ich genau so jetzt einfach mal zitieren werde, denn die sind so, wie er sie formuliert hat, für mich erstmal eingängig. Vielleicht
gibt's. Warte mal, bevor du direkt gleich reingehst, ich würde noch mal kurz sagen, wir kennen das aus der SEO, dass wir gerne Impressions messen. Also haben wir auf der Suchergebnisseite stattgefunden oder in der anderen Suchoberfläche sind wir da aufgetaucht und Klicks sind dann nochmal was anderes. Und jetzt mal unabhängig von dem Fakt, dass da nicht viele Klicks bei rauskommen bei so kleinen Fußnoten, trotzdem eine Quelle wurde genannt, kann man messen, Tool bildet das ab. Die Tools bilden es unterschiedlich ab. Aber erstmal ist das ja der Bohai, der da entsteht. Es schlägt in Tools auf und wir wollen dann so eine Durchschnittsgeschichte von einem CTR messen oder bewerten. Und das haben wir ja in der SEO früher auch schon gemacht. Was uns da früher geholfen war, war einfach ein Ranking, dass man sagt, na ja, Platz 2 ist wohl besser als Platz 6. Aber auch in den ja immer bunter gewordenen SERPs war es schon der Fakt, dass man manchmal dachte, müssten wir nicht eigentlich Pixel zählen, weil Platz 1 kann ja trotzdem unter so und so viel Werbeanzeigen ganz weit nach unten gerutscht sein oder ein Featured-Snippet ist ja vielleicht viel wertvoller, aber haben die Leute da nicht die Antwort schon und klicken die dann überhaupt nicht aus? Also ich fühle mich sehr erinnert an diese Diskussion, aber deswegen auch hier wieder absolut brauchbar, da differenzierter ranzugehen, anstatt zu sagen, Impressions hier, das läuft, wir haben ja viele oder warum klickt denn da keiner, wenn es da total gute Gründe in der Art und Weise, wie die Citation denn stattfindet, gibt. Und da ist dann Philipp reingegangen und hat die mal ein bisschen klassifiziert.
Ganz genau. Und das Problem ist ja halt einfach, dass es da ja gerade so viel Durchwirbelei gibt. Ne? Also es sind ja halt nicht immer dieselbe Reihenfolge, es sind andere Beispiele, es sind andere Teaser, die da angezeigt werden. Natürlich auch, je nachdem, wie sich mein Prompt ändert und mit welchem Modell ich da gerade unterwegs bin, ändern sich natürlich die Ergebnisse auch entsprechend dann alle. Und ich muss halt die Impression, von der du gerade gesprochen hast, die muss ich halt noch ein bisschen besser bewerten. Weil einige Flächen sind halt mehr ausgefüllt mit Klickfläche als andere. Und da sagt er, es gibt diese 5 Levels. Der erste ist Retrieved but Hidden. Das heißt angesteuert, aber nicht sichtbar. Auch nicht unter Sources. Das heißt, das Modell hat zwar gesucht und die Seite angesteuert, aber hat sie nicht mal als Quelle aufgeführt. Frech, aber leider die Wahrheit. Der zweite ist Retrieved but Not Cited. Nur unter oder neben der Antwort einseh- und nicht direkt sichtbar. Das ist der klassische Fall von, da sind mehrere Quellen aufgeführt, ihr kennt es, das überlappt da irgendwie alles und dann steht da irgendwas so plus 13 Quellen, dann kann ich draufklicken und mir das Ganze angucken. Das ist eher versteckt. Dann gibt es die Secondary Citation, die ist in der Antwort zitiert, aber auch nicht direkt sichtbar. Da habe ich dann solche Durchschaltbuttons aktuell, dass ich auf Seite 2 sozusagen klicke und mir dann die zweite Citation angucke. Und dann haben wir.
Oder auch einfach weiter unten, ne? Also es gibt einfach oben noch 3 prominenter zitierte Brands oder sowas. Also ich komme schon vor, aber es ist halt nicht direkt im Sichtfeld.
Genau. Und das ist jetzt genau das nächste, die Primary Citation, in der Antwort zitiert und Gewinnerzitierung, da direkt sichtbar. Ne? Also da ist direkt meine Marke im Idealfall auch schon mit genannt, meine Site. Und da bin ich genannt. Na, und dann gibt's noch so die Sahnehaube mit der Kirsche und Schokostreusel obendrauf. Die,
tada!
Die Rich Primary Citation. In der Antwort zitiert und besonders auffällig hervorgehoben. Und dem Philipp und auch mir sind kein Tool bekannt, das diese Form der Zitierung und der Quellenangabe in irgendeiner Art und Weise beschreibt. Und das ist eigentlich ziemlich schade. Das heißt, liebe Vibecoder da draußen und vor allem liebe Toolanbieter da draußen, denkt euch was Gescheites aus. Wir möchten da gerne ein bisschen unterscheiden.
Ist doch viel verlangt, Flo. Ist ja aber auch viel verlangt. Ist doch schon kompliziert genug.
Ja, aber es bleibt ja auch kompliziert. Und wenn das für uns schon kompliziert ist, dann ist es natürlich auch für den Nutzer in der Auswahl mega kompliziert, sich das anzuschauen. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch für die meisten, die sich damit schon intensiver beschäftigen, werde ich angezeigt oder werde ich nicht angezeigt, schon eine Blackbox ist, was da im Hintergrund eigentlich passiert. Und jetzt kommen wir zu der Extension, wie gesagt, verlinkt in den Shownotes. Da kann ich mir nämlich, in dem Fall jetzt nur für ChatGPT, einmal anschauen, was dann im Hintergrund eigentlich alles passiert. Also, welche Fanouts werden da gesteuert, welche Antworten bekomme ich und eben, welche Quellen werden zitiert und welche werden halt einfach entsprechend auch mal versteckt, obwohl sie aufgerufen wurden, entsprechend der eben erwähnten Einschätzung von Philipp, können wir hier in dem Tool ablesen, was wirklich im Hintergrund abgerufen wird. Und das kann ich nur jedem empfehlen, sich da mal mit ein paar Prompts rund um die eigene Marke, rund um die beliebtesten Dienstleistungen und Produkte aufzuhalten, um mal zu gucken, wie arbeitet denn das Maschinchen da? Bei meinen Tests ist es aufgefallen, dass da natürlich auch viele US-amerikanische Quellen aufgetaucht sind. Gerade bei einer Anfrage, die mir in Erinnerung kommt, da habe ich gefragt, welches ist denn eigentlich der sicherste Fahrradhelm in Bezug auf, brauche ich einen anderen Fahrradhelm für ein E-Bike, als wenn ich ein Fahrrad benutze? Und da ist mir natürlich vor allem so der deutsche Sicherheitsstandard wichtiger als irgendwelche amerikanischen Studien, die von Quellen sind, die ich überhaupt nicht bewerten kann. Und gerade auch dann im Query-Fanout sieht man dann, welche Site-Abfrage da teilweise gemacht wird. Eben dann von den Quellen, denen ich weniger vertraue, als wenn ich es dann selber gemacht hätte. Also einfach mal unter die Haube gucken und schauen, wie das Ganze funktioniert, kann ich nur jedem empfehlen.
Ich finde, das ist eine total gute Einordnung, um zu verstehen, warum da vielleicht dann die Ergebnisse auch gar nicht so stimmig sind. Aber wenn denn die User nun mal so fragen und mit diesen Ergebnissen dann konfrontiert sind, dann müssen wir, ob das jetzt logisch ist oder nicht, ja trotzdem damit leben. Ne? Also was machen wir denn dann, wenn wir sagen, ja, Site-Abfragen für amerikanische Brands, die hier für den europäischen Markt vielleicht gar nicht so relevant sind, muss man trotzdem dann gegen anstinken, ne?
Absolut, man muss auf jeden Fall mit dem leben, was gerade da ist. Und das hat aber auch konkrete Implikationen auf die Anzeige. Also wenn ich dann in ChatGPT dann Produkte vorgeschlagen bekomme, Philipp hat in seinem Test einen Prompt gemacht, der nannte sich da, ich brauche einen 1440p-Monitor mit OLED-Panel über 144 Hertz und ausreichend Helligkeit. Und da kriegt er Produkte vorgeschlagen. Und in seinen Top-Empfehlungen sind zwar Produkte angezeigt, aber die sind alle ohne Bilder. Und da kann man sich halt fragen, okay, toll, ChatGPT, was hast du denn da gerade angezapft und komplett kaputt integriert? Ja, müssen wir gerade mit leben, aber das ist die Realität, die Menschen da draußen gerade sehen und dem müssen wir uns gewahr werden. Sicherlich wird das repariert werden, die Frage ist wann und was passiert eigentlich, solange das halt noch so eine fragwürdige Anzeige ist. Und wir müssen uns mit den unterschiedlichen Tools beschäftigen. Wir müssen gucken, wo die User suchen. Wir müssen uns anschauen, welche Ergebnisse sie zurückbekommen, damit wir daraufhin auch optimieren können.
Und das, die Extension, das ist ja dann so ein One-Shot-Ding, ne? Also das heißt, wir wissen ja auch, dass sich so häufig jetzt, außer bei den Top-Brands oder den sogenannten dominanten Marken, da auch viel dann tut. Ne? Wenn ich jetzt einfach dasselbe nochmal abfrage, kann da schnell auch was anderes bei rauskommen in einer anderen Reihenfolge. Also erstmal ist wichtig zu verstehen, diese CDR-Werte im Schnitt, die sagen nicht allzu viel aus. Und wenn ich dann denke, hier müsste ich doch eigentlich besser dastehen, dann auch mal wirklich dezidiert im Browser dann One-Shot oder mehrfach diese Suchen durchzuführen und sich das mal anzugucken. Aber es ist jetzt nicht so eine richtige Massenuntersuchung mit irgendwie Monitoring über hunderte von Prompts, wo man dann wirklich weiß, aha, da sind wir immer oder so. Das ist dann, ne, das Coole an so einer Extension ist, man kann unter die Motorhaube blicken, aber man kann es halt nicht skaliert machen.
Und das ist auch genau der Grund, warum Tools, die das Ganze versuchen, einigermaßen statistisch gelevelt zu machen, das heißt Hunderte und Tausende Abfragen auf denselben Prompt machen, warum die gerade so teuer sind. Damit nämlich eben genau dieses Rauschen und dieses Durcheinanderwürfeln ein bisschen nivelliert wird, um eine Aussage hinzubekommen. Wichtig ist aber, du hast es gerade gesagt, unter die Motorhaube schauen, erstmal verstehen, was denn da eigentlich passiert, um daraus erstmal Thesen abzuleiten, wie ich optimieren kann.
So, hast du noch was zu Philipp? Sonst will ich nämlich mich auch mal mit dem Thema aufdrängen.
Also ich kann dem Philipp einfach nur Danke sagen für einen erneut tollen Artikel. Vielen, vielen Dank. Und dann geben's mir rüber ins Funkhaus. Und hallo.
Und hallo. Drei Wingmenschen haben in den letzten zwei Wochen über Google-Updates geschrieben. Deswegen habe ich das als Metathema einmal so ein bisschen mitgebracht. Und zwar ganz konkret waren das Matt. Ich lese die Titel kurz vor. Matt hat gesagt, Einblick in die Tiefen von Core-Updates. Google hat er gar nicht gesagt. Darius sagt, Google-Updates, dein Lifehack gegen Fake News und AI-Slop. Und Nils hat gesagt, warum es nie genug Spam-Updates geben kann. Das hat übrigens intern auch Johann gesagt. Und wenn wir schon in drei unterschiedlichen Artikeln über ein annähernd ähnliches Thema sprechen, wollte ich das hier einmal gerade rücken. Die haben alle einen slightly different take. Aber ich glaube, die Learnings gehen in eine ähnliche Richtung. Und Matt hat einmal beschrieben, ja, manchmal denken wir, Google ist ein Mensch, der uns einfach nur Schmerzen verabreichen möchte. Das ist sozusagen so eine Art Gegner. Und der steht jeden Morgen auf, um uns das Leben schwer zu machen und uns an der Nase herumzuführen.
Ja.
Und dann danke Google. So, dann hören wir, die sagen immer hier und dann passiert was ganz anderes und jetzt rollt ein Update durch und erst geht's bergauf und ich freue mich und ich öffne den Champagner und dann warte ich ein paar Tage und dann kommt die Umkehr und ich fliege voll auf die Fräse und es geht komplett in die andere Richtung. Und da nochmal der Hinweis, also so sehr es wahrscheinlich in jedem Unternehmen irgendwie nicere und weniger nicere Menschen geben mag, ist meine Überzeugung schon, dass Google nicht aufsteht und sagt, es sei denn, es geht jetzt richtig um Spammer, so, aber hey, wie könnte ich denn jetzt eigentlich wieder mal dem Internet das Leben zur Hölle machen? Ne? Also die haben ihre eigenen Logiken und Anreize und wollen Geld verdienen und das ist nicht deckungsgleich mit dem Anliegen der Website-Betreiber, das muss man schon aussehen. Also es ist schon manchmal einfach konträr, das will ich nicht glattbügeln, aber da liegen manchmal schon auch gewisse Sachlogiken dahinter. Und in dem Fall ist es so, der Google-Algorithmus, das ist ja eh so ein Phantom, das ist natürlich nicht ein Algorithmus. Das haben wir auch durch die Leaks ja alles belegt, wie viele unterschiedliche Systeme da ineinander greifen. Und wenn jetzt so ein Update ausrollt über zwei Wochen oder so, dann sind da Teilsysteme, die erstmal ausgerollt werden. Manchmal gibt es dann intern wahrscheinlich auch nochmal irgendwelche Reversals, wenn sie sagen, oh, das geht in die falsche Richtung, das läuft nicht durch oder hier ist ein Server abgespielt. Also alle Dinge, die da so passieren in so einer Tech-Maschine. Und erst wenn das ausgerollt ist und das durchgerechnet, dann können die weiteren Systeme durchrollen. Und so kommt das halt auch, dass es tatsächlich mal so ein bisschen auf und ab gehen kann. Das ist der Take, hoffe, Matt, ich habe dich okay wiedergegeben, den Matt uns mitgegeben hat.
Ich meine genau. Auch, dass also er irgendwo gesagt hätte, das ist der Algorithmus, der Rhythmus, bei dem ich mit muss.
Hat er doch nicht etwa.
Nein, hat er nicht. Das habe ich ihm fies auf die Zunge gelegt, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, wie er das mit seinem fränkisch rollenden R.
Grüße. Genau, also das war Matt. Und dann war es so, die SEO-Geo-Szene hat sich einfach wieder auf LinkedIn rumgetrieben. Und es gab jemanden, TM, der hat ein Google-Update verkündet, denn es war viel Bewegung, es gab viel Volatilität, alle Tools sind angeschlagen und haben gesagt, hier ist doch wieder was los. Da scheint ein Update rumzugehen, aber Google selber hatte noch nichts bekannt gegeben. Aber da hatte sich jemand halt auch einen Workflow zusammengebaut, wie man SEO-News gut, ja, kuratieren ist jetzt vielleicht das falsche Wort, denn da hat man sich von KI helfen lassen, schon mal so Quellen aufzubereiten. Und da wurde halt einfach halluziniert. Das kann ja mal passieren. Aber es klang halt alles so stimmig. Und das ging als Post dann auch über LinkedIn. Google Update läuft. Und die ganze Szene hat jetzt nicht besonders kritisch geprüft, denn es gibt ja ein Dashboard von Google, wo sie tatsächlich sehr transparent nicht mehr jedes Update, also es kann durchaus sein, dass versteckte oder nicht öffentlich kommunizierte Updates laufen bei Google. Das kann jederzeit der Fall sein, aber es gibt trotzdem ja weiterhin diese öffentlich kommunizierten und dieser LinkedIn-Post tat halt so, als wäre jetzt ein offiziell kommuniziertes unterwegs. Dem war bei weitem nicht so. Und trotzdem sind halt alle darauf abgegangen. Und das ist, vielleicht hatte sich derjenige halt in der Vergangenheit schon einen Markennamen erarbeitet als jemand, der zuverlässig interessante SEO-News verbreitet. Und dann glaubt man denen. Also tatsächlich, wenn ich jetzt so im Wingman-Newsletter irgendwas lese, würde ich auch denken, die werden da schon drauf geguckt haben. Also das habe ich auch bei anderen. Ne? Es ist immer die richtige Methode, ranzugehen. Aber so Schlaumeier-mäßig bei jeder News des Tages auch zu sagen, ja, hast du denn die Quellen geprüft und so. Ich weiß auch noch, eine Zeit lang gab es ja, wenn man Tweets retweeten wollte, bevor man den Link geöffnet hat, weil man es vielleicht schon selber im Feedreader hatte und den Link durchaus schon gelesen hatte, aber und ihn jetzt nur nochmal über Twitter serviert bekommen hat, dann gab es eine Phase, natürlich vor Elon Musk, wo der Hinweis kam, willst du das wirklich teilen? Du hast das doch noch gar nicht angeklickt. So. Das heißt, diese, ja, Quellenarbeit ist natürlich immer zu empfehlen, gerade wenn die Stakes hoch sind, also wenn es um etwas geht. Und vor allem, wenn, also bevor ich jetzt selber aktiv werde und was schreibe, ja, Skandal oder genau oder das wusste ich doch oder so, also wie es dann so halt online sich diese Debatte dann erhitzt, ist es doch eine gute Idee, kurz zu gucken. Also wenn ich so LinkedIn überfliege und denke mir, ah, okay, da scheint ein Update zu laufen, darauf würde ich wahrscheinlich auch reinfallen, aber bevor ich jetzt meinen eigenen Take zu diesem Update raushole, da würde ich doch kurz nochmal auf das Dashboard gucken von Google und sagen, ist denn das wirklich so? Haben Sie vielleicht selber dazu was veröffentlicht? Manchmal geben Sie ja eine Stoßrichtung mit. Das alles hier ist nicht passiert. Ja. Und
ist aber auch gerade so ein bisschen sinnbildlich, ne? Es ist halt einfach eine so unglaubliche Content- und Meinungsflut, dass die Menschen da draußen, und ich will mich da gar nicht ausnehmen, ich werde auch vielleicht das ein oder andere Mal halt einfach nur die Headline gelesen haben und dann aber, wie du sagst, nicht direkt irgendwas kommentiert oder gepostet haben.
Also Daumen dran ist bei mir safe auch schon passiert, wo ich dachte, ach, das ist ja cool. Ja. So, ohne dass ich ja jetzt gesagt habe, hier ist mein Use Case, das habe ich selber ausprobiert, das ist ja wahnsinnig wertvoll, sondern das ist einfach nur, ey, die Richtung, wie du da denkst oder was du hier ausgegraben hast, das gefällt mir schon mal.
Ja.
Heißt noch nicht, alles bis ins Letzte durchgetestet, aber Philipp würde sagen, genauso hättest du es machen müssen, Jolle.
Ja, und leider hat er wieder recht, dieser Lübbel.
Ja, hat er wieder recht.
Und tatsächlich ist es ja eigentlich auch immer schöner, wenn man dann irgendetwas teilt, dann einfach nicht nur kommentarlos teilen, sondern dann vielleicht auch noch mal eine Marke für die eigene Audience mit dran machen, was denn jetzt da für mich besonders interessant dabei ist. Das würde, glaube ich, dieses Internet auch ein bisschen besser machen gerade, weil gerade so viel Schrott und fragliche Meinungen rausgepoltert werden. Da doch lieber noch mal filtern, da ist uns allen geholfen.
So ist es. John Goody hieß übrigens der Kollege, der das vielleicht nicht ganz so tief recherchiert hat. Und der Fuchs hat auch dem ist es angeblich dann auch aufgefallen. Er hat den Post dann aber live gelassen, weil er mal gucken wollte, was passiert. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das direkt glauben muss.
Und in Wirklichkeit ist er nämlich Soziologe und hat einfach nur ein ja, psychisches Experiment mit uns Opferlämmern gemacht.
Genau, so war's. Herzlichen Glückwunsch zur Wiederauferstehung. Naja, aber ja, Fun Fact, es kam ja dann tatsächlich noch ein Update. Ne? Also das hat ja auch deswegen so gut gepasst, weil zu der Zeit ja über Ostern oder so halt häufiger mal Updates rollen und eben schon so viel Bewegung los war. Es gab dann auch ein Update, aber da ist wiederum gar nicht mal so viel passiert. Das schreibt Darius dann halt auch noch. Ich glaube, der war mit seinem Newsletter-Artikel auch schon fertig mit dem fertigen Take und dann so, ach übrigens, Plot-Twist, es gibt doch ein Update. Ja gut. Das hat dann gar nicht so viel bewegt und das war dann auch auf dem Dashboard natürlich zitiert. Genau, aber dann haben wir noch einen dritten Kollegen, der hier zu Google Updates gesprochen hat. Es lief noch ein weiteres Update, das war nur sehr kurz und es ging um ein Spam-Update. Und Nils sagt ja, warum es nie genug Spam-Updates geben kann. Das ist ja, weil wirklich im Internet extrem viel Rotz unterwegs ist. Neulich war wieder eine Runde zusammen beim, ich glaube, war es der OMT-Podcast, wo Johann auch mit dabei war. Und hat da auch nochmal klargestellt, weil das ist eigentlich Spam, weil häufig reden wir davon, geht es jetzt hier um automatisierten Content oder geht es darum, dass ich zu viele Artikel geschrieben habe oder zu viele Produkte gleichzeitig veröffentlicht habe oder sowas. Und das kann manchmal auch grenzwertig sein, aber das ist ja grundsätzlich jetzt nicht mit Spam.
Ja, das muss ich aber gerade mal sagen. Ich finde das auch sehr, sehr grenzwertig, dass du Johanns OMT-Podcast als Spam klassifizierst. Oder
das hat er auch gleich angemerkt. Also man läuft hier mehrfach in dieselben Fallen. Hat er sich beschwert, dass er, ich glaube, er hat sich irgendwie aufgeregt, dass er erst solche werde ich mit Spam in Zusammenhang gebracht und dann kriege ich Fragen zu Brand irgendwie, ob wir da jetzt mal zum seriösen Teil übergehen können. Ja. Aber Spam, damit ist natürlich gemeint, und das hat Nils hier auch nochmal beschrieben, da geht's ja, also es ging um ein Clickout-Media-Unternehmen, die sich ihre Sporen somit verdienen, und das ist das falsche Wort, denn das sind einfach Spammer, die kaufen Domains auf, wo früher mal seriöser Content drauf war, und das darf gerne auch mal vielleicht sogar ein gemeinnütziger Zweck gewesen sein, eine Krebsstiftung, eine Schule, die kaufen alles Mögliche auf und setzen dann Casino-Content drauf und verbrennen diese Domains relativ schnell. Und sagen halt auch, macht ja nichts. In der Zwischenzeit habe ich dann einfach schon wieder die nächsten aufgebaut. Das heißt, man kommt den wohl schon auch relativ schnell dann auf die Schliche. Da gibt es einen guten Artikel in der Press Gazette, wo das nochmal aufgeführt wurde, welche Art von Content das war, welche Seiten das betroffen hat und wie die halt abgeschmiert sind. Und das ist
ja auch einfach ein sehr, sehr altes und beliebtes Spiel in der Domainer-Szene, eben genau dies zu tun, Expireds zu kaufen und dann aus der Wayback-Maschine sich die Inhalte wieder zu sorgen. Das ist natürlich gerade bei DE-Domains ein sehr rechtlich fragwürdiges Spiel, gerade wenn es denn darum geht, irgendwelche Seiten der Bundesregierung von, keine Ahnung, sowas wie agenda2020.de wird sicherlich mal gegeben haben. Ist vielleicht mal ganz interessant, muss ich mir gleich mal anschauen. Das wird sich bestimmt einer gesnappt haben und die Inhalte reaktiviert haben, um denn da irgendwelche Links unterzubringen. Und ja, das ist genau dieses Spiel. Fire und nicht forget, sondern Fire 3 Monate stehen lassen und wenn es abbrennt, dann schnell wieder abmelden und für alle unsichtbar machen, damit auch die doch etwas langsameren Mühlen der Justiz nicht mehr hinterherkommen. Ja, ein bisschen shady das Spiel, finde ich.
Ja, bisschen ist gut. Total verwerflich. Leider funktioniert's und Google versucht da hinterher zu kommen und macht das, also dafür, dass das halt massenweise auftritt, keinen so schlechten Job, aber da geht immer mehr. Ne? Also man sieht ja immer, also der Rechtfertigungsdruck hört ja nicht auf, weil einfach immer noch genügend Sachen einfach durchrutschen oder umgekehrt. Google dann Seiten abstraft, die da gar nichts Böses im Schilde geführt haben. Und das gehört eben auch dazu, ne? Dass du die auch wieder nicht genau triffst. Du triffst halt leider nicht immer genau die richtigen. Aber ja, da können wir alle mithelfen und das auch anzeigen. Jetzt nicht bei der Polizei, aber darauf hinweisen. Da gibt's ja auch Formulare, wo man sowas melden kann, wenn einem sowas unterkommt oder wenn die eigene Seite davon betroffen ist. Aber ja, also selbst wenn man sagt, oh Mensch, Google Update, was machen sie jetzt schon wieder? Oder da ist aber viel los, jetzt könnte ich mal ein bisschen Ruhe gebrauchen. Die müssen da halt permanent wieder feucht durchwischen, weil einfach extrem viel Grind im Internet unterwegs ist. Ja.
So ist es. Ja, also es gibt ja auch den lustigen Spam-Report-Button, können wir vielleicht auch noch mit die Shownotes packen. Wer den noch nicht kennt, um das Internet sauber zu machen, hilft total.
Ja, also ich würde sagen, das war es jetzt eigentlich inhaltlich von uns diese Woche.
Ich bin auch eigentlich schon wieder urlaubsreif.
Frisch aus dem Urlaub, das reicht jetzt auch eigentlich mal.
Jetzt reicht's. Hey. Ne, Klappe zu.
Wir stürzen uns jetzt wieder in den Arbeitsalltag. Und dann buttern wir euch demnächst schon wieder die nächsten Beiträge aufs Brot.
Aber dann mit heißen Themen von unserem Offsite, auf das wir uns morgen begeben für 3 Tage. Dann kommen wir wieder und dann fliegst du ja schon einmal über den kleinen Teich und kriegst da ja auch so nicht nur lecker Fisch mit Fritten am Hafen und vielleicht eine Riesenradfahrt am Pier, sondern vielleicht auch nochmal den ein oder anderen Tipp. Mitgebracht.
Tipp, ja, werde ich euch mitbringen von der Brighton SEO. Da war ich noch nie, das wird lustig.
Das wird bestimmt. Ich bin ein bisschen neidisch. Mhm. Ich glaube.
Aber noch vorher, sind wir hier in Hamburg beim Tech SEO Summit.
So, da bin ich auch.
Da bist du auch. Das war noch nicht alles, Flo.
Vielleicht gibt es da auch Fisch.
Das ist meistens nicht zu vermeiden. Nee, aber tatsächlich die Abendveranstaltung, da wird ja immer richtig aufgefahren auch. Also da gibt es garantiert Fisch, das kann ich garantieren. Und dann haben wir noch die Campings im Juni. mit unserem spannenden, ihr werdet es ahnen, dem 20% Rabattcode.
Geil.
Chris Ringman. Naja, ihr findet es.
Also nach Österlich. Toll.
Ja. Toll, toll, toll.
Also, was bleibt uns zu sagen? Shownotes lesen und genießen. Headlines nicht nur lesen, sondern auch den Artikel dahinter. Tools auf den Grund gehen. 20% Campix mitnehmen und sich auf die nächste Podcast-Folge freuen. Und vielen Menschen weitererzählen, dass es diesen Podcast gibt. Ihr hört noch zu wenig, ist mir aufgefallen. Ihr müsst mehr hören.
Ihr müsst mehr zuhören. Alles klar. So, dann habt eine schöne Zeit und bis bald.
Fürti.
Fürti.